Kinder bei mir.
Wie viel Kind haben wir denn? Die Kinder gehen jetzt einmal raus. Schön, dass ihr da seid. Der Herr segne euch und habt eine ganz gesegnete und schöne Zeit. Gott segne euch. Amen.
Mache ich. Der Predigttext heute steht in Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah ihn an und sprach zu ihm: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Suchaktion abgebrochen. So heißt es zum Beispiel an der Nordseeküste, wenn bei schwerer See ein Kutter oder ein kleines Boot sinkt und man keine Chance mehr hat, dass irgendjemand lebend aus dem Meer gerettet wird. Suchaktion abgebrochen, so hieß es leider auch, als ein Kind an der Kreide auf Rügen von herabfallenden Kreidemassen verschüttet wurde und es keine Chance mehr auf Rettung gab, weil das Wetter auch umschlug und man nicht weiter suchen konnte. Und so heißt es auch bei allen Katastrophen, wenn wir jetzt wieder ans Erdbeben denken, wo Menschen verschüttet sind, irgendwann kommt Suchaktion abgebrochen, weil es keine Rettung mehr gibt. Diese Ohnmacht, dieses traurige und frustrierende Schulter hochziehen, wenn die Suche aufgegeben wird. Mir gehen all solche Meldungen durch den Kopf, wenn ich diesen Predigttext lese. Wie sieht es bei mir selber aus? Suche ich noch oder habe ich aufgegeben? Suche ich noch nach dem Leben? Manche unter uns oder auch die neben uns haben längst aufgehört mit der Suche. Sie haben keine Hoffnung im Leben mehr. Natürlich hätten sie nichts dagegen, wenn sie irgendwo noch einmal so etwas wie Leben finden würden. Aber ich glaube nicht mehr daran, heißt es. Ich glaube da nicht mehr dran. Und da muss man nicht erst 75 Jahre alt werden, sondern das geschieht auch oft bei ganz jungen Menschen. Ich erlebe es in meiner Praxis als therapeutische Seelsorgerin sehr, sehr häufig. Menschen geben die Hoffnung auf, sie suchen in ihrem Leben nicht mehr. Matthäus berichtet hier genau vom Gegenteil. Zu Jesus kam eines Tages ein junger Mann, der so ganz anders war als die anderen, die sonst so zu Jesus kamen. Er war kein Armer, er war kein Bettler, er war kein Zöllner, kein Blinder, kein Kranker, kein Aussätziger und kein Besessener. Er war anders. Dass er reich war, ist nicht das Entscheidende. Das ist nur ungewöhnlich, denn sonst kommen wenig reiche Leute zu Jesus. Auch damals waren nicht wirklich reiche Leute da, die zu Jesus gekommen sind. Das ungewöhnlich andere ist, dass dieser Mann mit einer direkten Frage zu Jesus kommt, die viele von uns oder von den Menschen nur sehr ängstlich in ihren Herzen bewegen. Meister, wie kann ich das Leben haben? Leben, das über den Tod hinausgeht. Leben, das standhält. Leben, das sich nicht in der Krise als wertlos erweist. Sicherlich, er ist ein reicher Mann, aber ein reicher Mann, der bisher noch nicht das gute Leben gefunden hat. Guter Meister, wie finde ich das gute Leben? Ich suche es, ich brauche es. Das ist eigentlich seine Frage. Können wir nicht heute auch diese Frage stellen? Wie ist das gute Leben zu finden? Die Antwort Jesu beginnt mit einer kleinen Zurechtweisung. Halt, sagt er zu ihm, die Frage ist falsch gestellt. Was fragst du mich über das, was gut ist? Gut ist nur einer. Gott allein ist gut. Willst du gut sein, richte dich nach dem Willen Gottes und halte seine Gebote. Welche, fragt dieser Mann, als gäbe es Gebote, die wir halten sollen und andere, die wir locker übertreten dürfen. Aber Jesus redet weiter mit ihm. Zählt ihm die Gebote auf, die sich zwischen oder um dieses Verhältnis, dieses Zwischenmenschliche, darum geht es hier in dem, was er aufzählt. Diese Gebote zählt er auf, die zwischenmenschlich wichtig sind. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, Vater und Mutter ehren, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und jetzt antwortet der Jüngling, das alles habe ich gehalten. Gibt es sowas? Kann man das wirklich ernst nehmen? Nun, er bleibt aber dabei. Und was macht Jesus? Jesus nimmt ihn damit ernst. Bei Markus steht an dieser Stelle, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Genau an dieser Stelle. Wenn Jesus jemand ansieht, dann sieht er ihm mitten ins Herz hinein. Dann sieht er durch die Schale, durch die Maske, die wir so gerne aufsetzen, hindurch und sieht, wie es drin um uns bestellt ist. Er sah ihn an und er erkannte ihn und doch liebte er ihn. Jesus will diesem jungen Mann seine Liebe schenken. Er will all denen, die das Leben suchen, die die Suche noch nicht aufgegeben haben, mit seiner Liebe zuvorkommen. Will sie bei sich aufnehmen, ihnen neues Vertrauen schenken. Er will denen, die spüren, dass es in ihrem Leben doch so etwas wie Sünde gibt, zur Seite stehen. Er will nicht, dass es auch nur einem so geht wie dem Jugendlichen, der damals von dem längst verstorbenen Pastor Busch gefragt wurde, warum er nicht in den Bibelkreis komme und darauf antwortete. Ja, wissen Sie, Herr Pastor, Ich habe mir inzwischen die Sache mal überlegt. Sie reden dauernd von Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist. Ich brauche aber keinen Sündenbock, der für mich eintritt. Wenn ich etwas verkehrt gemacht habe und wenn es einen Gott gibt, dann kann ich selbst vor ihm gerade stehen. Aber das ist doch lächerlich, dass ich da einen Heiland brauche, der für mich gestorben ist. Überlegen wir mal ganz kurz, wie wir reagiert hätten. Bush hat ihm damals erwidert: Du willst also vor dem heiligen Gott dich aufs Recht berufen. Und das darfst du. Du darfst Jesus verwerfen und sagen: Ich berufe mich vor Gott aufs Recht. Das darfst du. Aber mach dir klar, in Frankreich wird nach französischem Recht gerichtet, in Deutschland nach deutschem und bei Gott nach Gottes Recht. Ich wünsche dir, dass du auch nicht ein Gebot übertreten hast. Halt, rief der Jüngling, so genau wird es doch nicht darauf ankommen. Busch, doch, so genau wird es darauf ankommen bei dem heiligen Gott. Ich finde eine geniale Antwort, ohne selbst mich drüber zu stellen. Nur die Dinge ganz klar aussprechen. Genau darum ist Jesus ja gestorben, dass nicht nur die Zöllner, die Pharisäer, die Blinden und die Sehenden damals in Palästina, sondern auch wir heute vor dem lebendigen Gott einen Fürsprecher haben. Einen, der sich für uns einsetzt, einen, der uns durchhilft. Darum ist er gestorben. So weit hat seine Liebe gereicht. Jesus hat den jungen Mann durchschaut, der vor ihm steht, und nun weist er ihn auf das erste Gebot hin, das Gebot aller Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und genau hier liegt die Schwachstelle im Leben dieses jungen Mannes. Jetzt stellt sich heraus, dass er wohl manches Gebot befolgt hat, ganz sicher. Und da hat er sich sicherlich auch ganz viel Mühe gegeben, um diese Gebote einzuhalten. Aber er hat nicht den ganzen Willen Gottes getan. Jesus fragt ihn: Willst du vollkommen sein? Willst du den ganzen Willen Gottes tun, ihm ganz und gar gehorsam sein, keine anderen Götter mehr neben ihm gelten lassen? Willst du das? Dann gehe hin, verkaufe das, was du hast, und schenke es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Nun zuckt er zusammen, lässt seinen Kopf hängen und geht betrübt davon. Denn er hatte so viele Güter. Das heißt, er hatte viele Götter neben sich. Er hatte viele Götter neben Gott. Jesus will ihn an Gott gebunden wissen. Er will ihn frei machen von allen anderen Herren in seinem Leben. Diesen reichen Jüngling regiert das Eigenleben seiner Güter, ihrer Pflege, ihrer Erhaltung und ihrer Vermehrung. Er ist im Klammergriff seines Reichtums und das macht ihn unerreichbar für Gott, egal wie viel Gesetze er sonst beachtet. Was fehlt diesem Reichen? Jesus antwortet: Dir fehlt der arme Bruder. Du bist reich an Besitz. Was nützt es dem Armen? Du bist reich an Wissen. Was hilft es denn dem Unwissenden? Du bist reich an handwerklichem Können. Was hilft es denn dem Unbegabten? Was bringt dein Ansehen, dein Einfluss, dein gutes Leben denen, die auf der Schattenseite stehen? Verkaufe alles, was du hast, und schenke es den Armen, und du wirst vielfach entgolten werden. Martin Luther hat einmal gesagt, woran du nun dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Dem Reichen wird zugemutet, sich von den Fesseln zu trennen, die sein Herz einengen. Darum geht es. Gott begegnet ihm als der unendliche Reiche, der alles, was er hatte, hingegeben hat. Darin soll der Mensch ihm nachfolgen. Teilen. Teilen ist das große Wort in unserem Leben. Dadurch wird er frei von der Bindung an sich und seine Güter und kann Zeuge sein für Gottes Freiheit. Mangel wird deswegen keiner haben. Aus seiner Fülle werden wir, wie Johannes sagt, nehmen Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle. Der reiche Jüngling geht betrübt weg. Die Bindungen sind stärker als sein Vertrauen zu Gott. Der Wohlstandsbürger des 21. Jahrhunderts erschrickt, denn reich, seien wir mal ehrlich, reich sind wir alle. Unser Herz haben wir an so mancherlei gehängt. An andere Menschen, an unseren Beruf, an unseren Status, an unser Haus, Auto, an unser Hobby und an unsere eigenen Maßstäbe. Hängen wir die nicht manches Mal so hoch? Gehen wir auch betrübt weg von Jesus? Ist uns der Preis zu hoch für das Leben, das Gute, das sinnvolle Leben? Wer kann schon solche Liebe aufbringen? Wer kann schon so vollkommen sein? Ist hier nicht von uns viel zu viel verlangt? Niemand kann es, sagt Jesus. Niemand kann es. Unmöglich, dass ein Reicher ins Himmelreich komme. Wir wissen ja, mit Reichtum ist nicht nur das Bargeld gemeint, auch unser Wissen, unser Einfluss, unser ganzer Besitz, unser ganzes Sein ist Reichtum. Darum auch selig die Armen. Aber wer ist schon arm? Wer hat nichts mehr, worauf er stolz ist, worauf er Hoffnung setzt, seine eigene? Die Jünger sind entsetzt. Sie begreifen nichts mehr. Kein Weg scheint mehr da zu sein zum Leben, kein noch so schmaler Pfad mehr offen. Und da erinnert Jesus an das Wunder Gottes. Das Leben ist ein Geschenk. Niemand kann es sich selbst erwerben. Und solange ein Mensch noch fragt, und jetzt gut zuhören, weil das ist so wichtig für uns und unser Leben, solange ein Mensch noch fragt, was muss ich tun, wird er nicht an Gottes Leben gelangen. Wenn er beginnt, auf das zu achten, was Gott getan hat und immer noch tut, dann beginnt sein Leben. Es ist auch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Der Reiche hat das Menschenmögliche getan, sich das Himmelreich zu verdienen. Er hat sich immer wieder gefragt, habe ich genug getan? Wer Luthers Geschichte kennt, er hat sich gegeißelt, der hat sich gequält, weil er sich immer gefragt hat, tue ich genug, habe ich genug getan? In der Nähe Jesu hätte er gelernt, um mit Paulus zu sprechen, ich weiß, in meinem Leib wohnt nichts, Gutes. Aber er hätte auch gelernt, dass Gott das Menschen Unmögliche möglich macht, dass Gott Freiheit gibt, Besitz zu verkaufen und es zu behalten gerade zum Segen für die Armen. Immer neu geschieht das Wunder Gottes. Menschen voller Schwächen, ohne Vollkommenheit, leben mit Gott zusammen. Aus Dankbarkeit für die unverdiente Güte und Gnade Gottes wenden sie sich mit ihrem Können und mit ihrem Haben den Problemen dieser Welt zu. Solange Menschen vergängliche Güter zu ihren Götzen machen, werden sie betrübt und ärgerlich weggehen. Wenn sie aber Christus folgen, werden sie zum Dienst an dieser Welt befreit, und es wird auch von ihnen heißen, sie zogen aber fröhlich ihre Straße. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir alle unsere Güter wie Talente, Gaben, Kräfte, Wissen, Zeit und Geld und so weiter in Gottes Sinne einsetzen und sie nicht zu unseren Göttern werden lassen. Ich wünsche uns, dass wir unserer Straße fröhlich folgen können. Amen.